Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich bin Marcel, ich bin ehrenamtlich am DDX aktiv. Das ist ein Internet-Exchange, also hat auf jeden Fall mit Netzwerken zu tun. Ansonsten mache ich privat auch ganz viel mit NixOS. Ich möchte euch jetzt ein bisschen erzählen, wie mein Netzwerk auf NixOS auch ein bisschen cooler machen kann, als aktuell vielleicht viele von euch machen. Und dazu erstmal so ein bisschen, was ist eigentlich aktuell so der Fall. Ihr kennt bestimmt alle die drei Main-Varianten, die es gibt. Einmal Scripted Networking ist effektiv. Es sind ganz viele IP-Befehle, die ausgeführt werden, ganz viel Bash-Code quasi, der getemplated ist, und es ist auch sehr rudimentär, was die Möglichkeiten anbietet. Natürlich, man kann VPNs machen und anderes, allerdings, wenn man dann zum Beispiel Router machen möchte, wird es schwierig und ist auch schwierig erweiterbar. Dann gibt es von SystemD das Network-D. Das hat prinzipiell erstmal die Möglichkeiten, deklarativ ein Netzwerk zu definieren. Das Problem ist, sobald man Änderungen an seinem Netzwerk machen möchte, ist es nicht immer in der Lage, korrekt aufzuräumen. Das bedeutet, man nennt zum Beispiel ein Interface um, dann bleibt das alte Interface manchmal bestehen, oder man löscht ein Interface aus seiner Konfiguration, dann wird es aber nicht im Kernel gelöscht. Und wenn man dann zum Beispiel einen weiteren Umbau macht und dann den Namen für ein neues Interface verwenden möchte und Konflikte passieren, dann gibt es durchaus auch Situationen, wo Network-D nicht in der Lage ist, den State vollkommen herzustellen, der das Ziel eigentlich ist. Das Zweite, was mir zumindest an Network-D auch nicht gefällt, ist die Trennung von Devices und Networks, heißt das in Network-D selber. Das macht es einfach relativ untransparent für den Nutzer und relativ schwierig zu verstehen, wie eigentlich das Netzwerk aufgebaut ist. Genau, und wie gesagt, dass der State nicht vollständig migriert werden kann. Dann gibt es noch Network Manager. Das ist... wird auf NixOS hauptsächlich für Clients verwendet, ist auch sehr opinionated. Man kann zwar Server-Setups mitmachen, ist aber sehr viel Aufwand. Die Konfiguration ist relativ umfangreich. Und dann gibt es IfState. IfState ist erstmal einfach ein Python 3-Programm, was das Ziel hat, den Linux-Kernel zu konfigurieren, was die Netzwerkhinsicht angeht. Es ist einfach effektiv ein Frontend für die Netlink-API vom Kernel. Und benutzt PyWare 2, das ist eine Python-Dependency für die, oder Python-Implementation für die Client-Seite der Netlink-API. Und es hat so ein bisschen das Ziel, die Funktion der folgenden Tools zu implementieren, also effektiv einmal die komplette Netzwerkschicht, die der Kernel unterstützt. Und was ein ganz großer Unterschied ist zu den anderen Tools, bis auf Scripted Networking, es ist kein Daemon, das heißt, ihr führt es einmal aus, dann wird der Ziel-State hergestellt, und wenn ihr was ändern wollt, dann führt ihr es einfach nochmal aus, und dann ist wieder, egal was vorher ist, der Ziel-State wird hergestellt. Da gibt es auch schon einige Vorträge über und ganz viel Informationen. IfState an sich gibt es auch auf Alpine Linux und Debian. Genau. Ansonsten, so sieht es erstmal bei IfState eine Konfiguration aus. Ihr definiert Interfaces, könnt zum Beispiel sagen, das ist ein physisches Interface. Habt irgendwie Möglichkeiten zu sagen, welches Interface ich eigentlich meine. Zum Beispiel den Namen, den kann man ja auch ändern. Und da muss IfState trotzdem rausfinden, wie es ist. In dem Fall jetzt mit einer MAC-Adresse bei dem Trunk-Interface. Und man kann auch virtuelle Interfaces zum Beispiel machen mit dem WLAN und dann auch sagen, das ist als Parent hat das zum Beispiel das Trunk-Interface. Der Vorteil ist, dass es YAML ist. Da gibt es existierende Infrastruktur in NixOS, dass man einfach das auch mit Nix relativ einfach benutzen kann. Und dann wird dort noch eine SystemD-Unit zusätzlich generiert, dass das Ganze auch bei Änderungen entsprechend angewendet wird. Und so könnte das Ganze dann in Nix übersetzt sein. Ich habe das jetzt ein bisschen zusammengekürzt, aber effektiv ist das die gleiche Config, die ihr gerade in YAML gesehen habt. Genau. Ansonsten, vielleicht noch von Anfang relativ wichtig, es gibt auf der IfState-Webseite für ganz, ganz viele Features des Kernels Beispielkonfigurationen, wie man die benutzen kann. Das ist ein relativ guter Einstiegspunkt. Und auch fast alle Beispiele sind auch in NixOS-Konfiguration verfügbar. Alle sogar. Genau, also wenn man jetzt ein System hat, man möchte IfState benutzen, ist so ein bisschen die Frage, wie fängt man überhaupt an? Man hat vielleicht schon ein existierendes System oder man fängt komplett neu an. Und da geht es erstmal, der erste Schritt ist rauszufinden, wie identifiziere ich meine Interface. Und da gibt es den Subcommand in der IfState CLI, Identify, und der gibt einem quasi eine Minimalkonfiguration aus, die ihm hilft, die Interface zu identifizieren. In dem Fall jetzt die MAC-Adressen und die PCI-Adressen. Und man kann sich dann später entscheiden, was einem lieber gefällt, beziehungsweise was vielleicht auch Sinn macht. PCI-Adressen haben den Vorteil, wenn man ein Gerät tauscht, weil es alte kaputt gegangen ist, kann man die Config direkt weiterverwenden. MAC-Adressen muss man da natürlich anpassen. Genau, und dann kann man quasi auf Basis dessen seine NixOS-Config oder seine IfState-Konfiguration bauen. und die Identify-Blöcke übernehmen, die Interfaces übernehmen, zum Beispiel Adressen hinzufügen. Oder genau, auch das, wie das WLAN in dem Fall, gar nicht weiter Informationen darüber angeben, dann ist es einfach wie nicht konfiguriert. Dadurch, dass es ein physisches Interface ist, existiert es aber halt trotzdem. Es wird einfach ausgeschalten. Und falls mal jemand temporär was konfiguriert haben sollte, ist es dann halt auch entsprechend weg. Wenn man vorher schon ein existierendes Setup hat und zu if-state wechseln möchte, gibt es auch den show-subcommand, der einem quasi das Ziel hat, möglichst alle Informationen in der if-state-Konfiguration zu schreiben. Es sind meistens zu viele Informationen, also Bridges haben zum Beispiel ganz, ganz viele Parameter und die möchte man nicht alles definieren, weil das auch meistens Standardwerte sind. Aber es ist auf jeden Fall ein Startpunkt, den man nutzen kann. Genau, in dem Fall jetzt hier ein Beispiel mit einer WireGuard-Konfiguration mit einem Peer und einem Private Key. Was auf jeden Fall geplant ist, ist, dass man auch direkt den Nix-Code ausgeben kann bei Show und Identify, dass man das quasi gar nicht mehr selber übersetzen muss. Dann vielleicht so ein anderes Thema, was auf Nix auch relativ verbreitet ist, ist Secret Management. Und da gibt es bei IfState schon nativ die Möglichkeit, Secrets aus Dateien zu laden. Nicht nur Secrets, sondern jedes Config-Segment kann man quasi aus einer Datei theoretisch laden, wenn man möchte. Das macht hauptsächlich bei Secrets Sinn. In dem Fall packt man einfach in den String, in dem Fall jetzt bei dem Private Key, ein Ausrufezeichen include davor und kann danach den Pfad zu der Secret-Datei hinzufügen, in dem Fall jetzt mit SOPs verwaltet. Und dann wird einfach beim Starten von IFC die Datei mitgenutzt für das Secret. Ein weiteres Feature, was IFSET implementiert, was relativ praktisch ist, sind sogenannte Network Namespaces. Das sind einfach gesagt weitere Instanzen des Network, der Network-Implementation des Kernels. Das heißt, ihr habt dann relativ separat und gut getrennt wie eine virtuelle Maschine, bloß eben nur für den Netzwerkteil und nicht für alles andere. Und SystemD selber hat auch die Funktion zu sagen, bestimmte Prozesse sollen eben in dieser zweiten Netzwerkinstanz leben, anstatt in der Standard-Netzwerkinstanz. Und das ist in dem unteren Code-Beispiel gezeigt, dass man einfach eine Konfiguration zu dem Service hinzufügt und dann lebt der Service in der anderen Konfiguration. In dem oberen Code ist dann gezeigt, dass quasi in der if-state-Konfiguration gibt es dieses Subelement Namespaces, mit dem man einen Namen ansprechen kann. Und dann ist das eine Kopie der kompletten if-state-Konfiguration. Das heißt, dort kann man wieder Interfaces angeben, Routen und sysctl-Konfiguration und was sonst noch alles möglich ist. Genau. Dann mal, um so ein bisschen ein komplexeres Beispiel durchzusprechen. Stellt euch vor, ihr habt ein Office-Netz und ihr habt irgendwie eine zweite Stelle, wo ihr die mit einer VPN zu der ersten Stelle verbinden wollt, um zum Beispiel auf interne Dienste zuzugreifen. Das kann man ganz einfach umsetzen, indem man sagt, man hat zum Beispiel ein physisches Interface im Root Network Namespace, also in dem ihr normalerweise arbeitet in Linux, wo eine Default-Route existiert ins Internet raus, die zum Beispiel durch WireGuard genutzt werden kann, um euren Hauptstandort zu erreichen. Das WireGuard Interface selber kann man dann in einen zweiten Network Namespace verschieben und man kann eine Default-Route erstellen für zum Beispiel das LAN im Büro, die durch das WireGuard Interface zeigt. Genau. Und dann werden quasi die WireGuard-Pakete, die normalen Pakete, die aus dem Büronetz kommen, gehen in das WireGuard-Interface. Der Kernel packt den WireGuard-Header drum, verschlüsselt sie und schickt sie im Root-Network-Namespace in das normale Internet über die normale Default-Route raus. Genau, also so ungefähr sieht das dann vielleicht für manche mit dem Bild besser zu verstehen. Ihr habt wirklich die Trennung, das ist für Prozesse nicht sichtbar, dass sie auf einmal in einer anderen Welt leben. Und das ist auch komplett getrennt. Sie kennen keine Interface aus der anderen Welt. Konfigurationsmäßig sieht das dann ungefähr so aus. Ihr habt euer ganz normales Interface, was zum Beispiel jetzt, wo euer Switch dranhängt, wo eure PCs dranhängen, wo euer WLAN herkommt, was auch immer. Habt euer LAN-Subnetz konfiguriert. Es ist physisch in dem Fall mit PCI identifiziert. Ihr habt dann natürlich das WireGuard-Interface, was der Entry-Point in das Netzwerk darstellt, also quasi eure Default-Route, euer Ziel der Default-Route. Also zum Beispiel eine Secret-Datei für den Private Keys konfiguriert. Dann habt ihr euer WireGuard-Interface mit Adressen. Ihr habt den Link-Teil, wo ihr quasi linkspezifische Dinge konfiguriert, zum Beispiel in dem Fall der State soll up sein. Ihr habt den Interface-Typ als WireGuard definiert. Und ganz wichtig ist dieses Bind.NetNS. Das ist eine Option, die gibt es eigentlich auf allen tunnelartigen Interfaces, um zu sagen, wo der eingepackte Traffic erstellt werden soll. In dem Fall jetzt in einem anderen Network Space, der Outside heißt. Und auch für WireGuard gibt es dann noch spezifische Konfigurationen, dass ihr zum Beispiel den Private Key, Peers habt und Routen. Und das Ganze ist natürlich in, genau. Zum Schluss natürlich noch ganz wichtig, die Route. Ihr wollt allen Traffic durch WireGuard routen, also die Default-Route. Und in dem Network Namespace, das, was ich vorhin meinte, ihr habt jetzt einfach eine Konfiguration mit dem Outside Network Namespace, was sich die normale Konfiguration dupliziert, also wieder ein Interfaces-Block, in dem Fall ein zweites Ethernet-Interface, wo zum Beispiel euer Upstream, also euer normaler Internetanschluss anliegt, über dem ihr euer Hauptnetzwerk erreichen könnt. Wieder mit PCI identifiziert und hier natürlich jetzt auch wieder eine Default-Route, die aber dadurch, dass sie in dem anderen Namespace ist, erstmal sich nicht mit der ersten Route konfliktet. Genau, und so habt ihr jetzt quasi dieses Schema einmal gebaut. Ihr habt irgendwie euer Netz einmal schön getrennt. Das ist wirklich dieser Root Network Namespace sieht jetzt nicht Interface aus dem Outside Network Namespace, auch nicht umgedreht. Und was noch relativ wichtig ist, ihr habt dieses physische Interface aus dem Outside Network, das ist physische Interface kann dadurch, dass es in dem Outside Network Namespace definiert ist, wird es automatisch von IfState dann auch im Kernel gesagt, das soll jetzt bitte in den anderen Network Namespace verschoben werden. Und dadurch sind die auch gegenseitig, sehen sich quasi nicht. Anderes Feature, was bestimmt auch viele benutzen, ist Festplattenverschlüsselung. Und gerade wenn man einen Server hat, wo man nicht physisch hingehen kann, ist dann dieses Entsperren immer so ein Problem. Das ist mit Network D ist das auch schon möglich. Nichts so ist, das direkt einen SSH-Daemon zu starten im Init-RD und dann zum Beispiel mit SSH sich drauf zu verbinden. Und das ist natürlich, habe ich mit IfState auch eingebaut, kann man dann, in dem Fall wird es einfach die Netzwerkkonfiguration vom normalen System kopiert. Das ist quasi diese Settings-Zeile, wo einfach auf die Konfiguration vom normalen System zugegriffen wird und sie wird quasi kopiert in den IfState-Teil, der fürs Init-RD definiert ist. Genau, wird enabled, das heißt, es wird wieder eine SystemD-Unit erstellt, bloß eben für das Init-RD SystemD und nicht für das normale SystemD. Und in dem Fall ist noch eine SSH-Konfiguration dabei, könnt ihr aber dann natürlich, gibt es auch für Network-D schon genügend Beispiele. Wichtig ist es hier noch, wenn ihr jetzt zum Beispiel Kernel-Module habt für eure Interfaces, also besondere Kernel-Module habt für eure Interfaces, dass ihr die mit angeben müsst. Also zum Beispiel irgendwelche Broadcom- oder Mellanox-Netzwerkkarten, die müsst ihr dann explizit sagen, dieses Kernel-Modul soll im Init-RD vorhanden sein, sonst existieren die halt einfach nicht und IfState kann CD-Netz-Interfaces gar nicht erst. Genau, ansonsten, das ist einmal die Webseite von IfState mit den ganzen Beispielen auch. Es gibt auch einen Matrix-Raum, wo ihr ganz, ganz viele Fragen stellen könnt. Ansonsten, da bin ich auch mit drin, falls ihr NixOS Fragen habt. Ansonsten ist es seit 25.11, also dem NixOS Release vom November, auch auf NixOS Stable verfügbar. Es gibt nicht viele Optionen, weil effektiv durch diese YAML-Struktur das 1:1 übersetzt werden kann. Es gibt auch einen Wiki-Eintrag zu IfState im NixOS Wiki, wo nochmal das System mit dem Network Namespaces und System Units beschrieben ist, als auch die Festplattenverschlüsselung. Und ansonsten, ihr könnt auch gerne mir Fragen stellen, per E-Mail schreiben oder mich noch ansprechen oder auf Matrix schreiben. Genau. Dann habt ihr noch irgendwelche Fragen?
Genau, wenn ihr Fragen habt, dann meldet ihr euch und bekommt dann ein Mikrofon von mir.
Kannst du tatsächlich mehrere WireGuard-Konfigurationen einstellen? Also, dass du sagst, du möchtest, dass der eine Dienst über das eine WireGuard geht und der andere Dienst über ein anderes?
Klar, du kannst zum Beispiel sagen, ich habe mein Network Namespace für den einen Dienst und den Network Namespace für den anderen Dienst. Die beiden haben jeweils ein WireGuard-Interface, die komplett unabhängig voneinander sein können. Der entpackte WireGuard-Traffic geht dann über euer physisches Interface ins normale Internet raus und ihr könnt dann in der Systemd-Konfiguration von dem Service konfigurieren, dass natürlich der eine Service in dem Network Namespace von dem einen Service gestartet wird und der andere Service in dem Network Namespace von dem anderen Service gestartet wird. Und so auch, also mehrere WireGuards parallel benutzen.
Habt ihr weitere Fragen? Einfach melden, wir haben noch ganz viel Zeit.
Das ist schwierig hier.
Ich hatte das gerade mit dem InnoID gesehen. Wenn man da irgendwelche Konfigurationen hat mit irgendwelchen Secrets, das funktioniert dann nicht, oder? Weil,
kannst du nochmal den Anfang?
Ja, genau. Die Konfiguration, wo du das Netzwerk im InnoID konfiguriert hast.
Ja, genau. Also Secret ist zum Beispiel hier der Host-Key, der vielleicht relevant ist. Das ist einfach eine Sache, die beim Bauen quasi in das nächste System fürs InnoID mit reinkopiert wird. Das ist natürlich wichtig, dass ihr darauf achtet. Zum Beispiel in dem Fall habe ich jetzt extra --InnoID in den Dateinamen geschrieben, dass das ein separater SSH-Key ist, anstatt dem, der fürs normale System genutzt wird. Weil zum Beispiel SOPs benutzt auch die SSH-Keys für die Secrets. Ansonsten für zum Beispiel Wirecard-Interfaces, der Private Key, ist natürlich, müsst ihr euch andere Wege überlegen, das Secret dort im InnoID zu bekommen, beziehungsweise ihr müsst euch bewusst sein, dass das Secret dann unverschlüsselt auf der Festplatte natürlich liegt, weil SOPs ihr wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht benutzen könnt. Also definitiv zu dem Zeitpunkt noch nicht benutzen könnt.
Alles klar.
Genau, auch wir können gleich auf der Slide bleiben. Du meintest, dass If State Enable True erzeugt einfach noch eine weitere Systemd-Unit, die dann läuft während des Initram-FS-Prozesses. Heißt das, dass das nur in dem Systemd-Style Initram-FS funktioniert? Also, und dann nicht so, es gibt ja aktuell immer noch quasi Legacy-Init-RD und Systemd-Init-RD und Init-RD System, die Enable ist halt standardmäßig noch false. Also funktioniert das in beiden Varianten?
Ja, das ist prinzipiell erstmal richtig, dass das nur mit der Systemd-Init-RD-Variante funktioniert. Ich habe, bevor ich das Ganze geupstreamt habe, das in einer separaten Flag entwickelt und dort hatte ich das nur mit der Scripted-Init-RD-Variante entwickelt. Allerdings, wo ich dann den Pull-Request gemacht habe, habe ich als Review-Feedback bekommen, dass eigentlich das Altes keine neuen Features bekommen soll, also das Scripted-Init-RD und deshalb gibt es dann leider jetzt nur die SystemD-Variante. Ihr könnt aber theoretisch die Flake noch benutzen. Wichtig dort zu wissen ist, dass das IfState Version 1 ist und in NixPRGs IfState Version 2 ist. Dort gibt es ein paar Unterschiede, wie die Config aussieht und auch wie in der Config nicht definierten Elementen umgegangen wird im System.
Gut. Und zum Office-Netzwerk hätte ich nochmal eine Frage. Magst du mal zurückgehen? Kann sein, dass ich einfach am Anfang nicht richtig zugehört habe. Wir gehen davon aus, dass der Host zwei Physical Interfaces hat oder nur ein Physical Interface?
Weil genau, ihr könnt sagen, ihr habt zwei physikalische Interfaces. Man könnte aber zum Beispiel das System genauso machen, wenn ihr plus eins habt und dann zwei WLANs macht und ihr einen externen Switch habt, der die verschiedenen WLANs natürlich an verschiedenen Orten weiter verbindet. Also zum Beispiel das eine WLAN geht halt zu eurem Internet, wie auch immer das umgesetzt ist, ein anderer Router, ein ISP, ein was auch immer. Ja. Und der Rest der Ports am Switch geht zum Beispiel zu eurem Laptops, PCs, WLAN, Access Points, was auch immer.
Okay, gut, dann habe ich es richtig verstanden. Danke.
Also, das ist eher was für User, also Clients, nicht für Server, oder?
Es ist wahrscheinlich.
Also könnte man auch, also ich habe, glaube, 256-Bit viele IP6-Adressen, also könnte man damit dann auch.
Es ist wahrscheinlich, also aus der Perspektive Client-Server ist es eher für Server gedacht, weil das wirklich auf statische Konfiguration gedacht ist. Es ist, wie gesagt, auch nur ein Programm, was einmal ausgeführt wird und da läuft es nicht, es ist kein Daemon, der die ganze Zeit läuft. Das heißt, so dynamische Konfigurationen sind zwar machbar, aber nicht wirklich einfach und es ist auch nicht darauf ausgelegt. Den zweiten Teil habe ich leider inhaltlich nicht ganz verstanden, was du dort versucht hast zu fragen.
Na, ich habe halt ziemlich viele Adressen, die ich halt, sehr viele Adressen, die ich halt nutzen kann und ob ich die dann eben physisch einbinden kann.
Also du kannst natürlich, zum Beispiel jetzt, wenn du ein LAN mit IPv6 hast, kannst du dort auch die V6-Adresse konfigurieren und dann auch Tausende an Clients bedienen potenziell. Das ist ja am Ende eine Sache des Linux-Kernels selber. Also IfState macht nicht selber was mit dem Netzwerk-Traffic, nicht selber in den Paketen oder so. Das konfiguriert einfach den Kernel, wie er seine Interfaces haben soll, wie seine Routens aussehen sollen, wie die IP-Adressen auf den Interfaces sein sollen oder was es überhaupt für Interfaces noch geben soll, neben den physischen Interfaces.
Haben wir noch weitere Fragen? Okay.
Wie spielt das oder spielt das mit dynamischen Routing-Protokollen?
Ja, also ihr könnt auf jeden Fall damit auch zum Beispiel Bird oder FAR benutzen. Istit selber hat die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu ignorieren. Das ist standardmäßig auch, es gibt so bestimmte Attribute, die du Routen geben kannst, die bedeuten, das ist zum Beispiel eine dynamische Route, die von einem Bird kommt. Das sind schon per Default von Istit ignoriert. Ihr könnt aber auch zum Beispiel sagen, Interfaces von eurem virtuellen Maschinenmanager oder was auch immer noch dynamisch Dinge konfigurieren könnte, sondern auch zusätzlich noch ignoriert werden. Zum Beispiel Docker ist ein Beispiel. Dort ist auch per Standard schon konfiguriert, dass die Interfaces von Docker ignoriert werden und natürlich nicht entfernt werden, wenn Istit ausgeführt wird. Und genau das Gleiche ist bei Routen auch. Routen vom Bird werden halt nicht entfernt. Ihr könnt das auch erweitern, wenn ihr noch andere Tools habt, die dynamische Routen erstellen, die theoretisch gelöscht werden wollten. Was vielleicht noch wichtig zu wissen ist, dass das natürlich mit der Anzahl der Objekten, die Istit, sag ich mal, bearbeiten oder überhaupt anschauen muss, immer langsamer wird. Das heißt, eine ganze Full-Table, da ist dann Istit dann auch langsamer als bei einem kleinen Router, der eine Default-Route und 20 andere Routen hat.
Haben wir noch weitere Fragen?
Ja, ich würde noch fragen, also ich finde es ultra cool. Ich habe bisher Systemd Network, die benutzt und bin auch oft auf das Problem gestoßen, dass einfach Sachen übrig geblieben sind, wenn ich irgendwas geändert habe. Gibt es noch irgendwelche Bereiche, in denen du sagen wirst, dass IfState irgendwie noch Probleme hat oder noch besser werden könnte oder wo ihr noch weiterentwickeln wollt?
Also es gibt aktuell, also einmal dieses Problem mit dynamischen Routen oder nicht dynamischen Routen, sondern wenn du sehr viele Objekte hast, das relativ langsam ist, dort gibt es aktuell schon Bestrebungen, dieses Filtern von Objekten zu beschleunigen. Eine zweite Sache, die aktuell schon existiert, wo ich auch von Leuten weiß, die das schon benutzen, ist generell, wenn du zum Beispiel DHCP oder WLAN machst, das sind ja dynamische Komponenten integriert, ein DHCP-Client, ein Hotspot-I heißt das, glaube ich, und solche Dinge. Dort gibt es die sogenannten Hooks in IfState, was quasi, IfState ist in der Lage, andere Prozesse aufzurufen bei bestimmten Events, zum Beispiel ein DHCP-Client, der dann sich eine Lease besorgt. Das habe ich aber selber noch nie benutzt. Ansonsten, ja, also ist theoretisch möglich. Ich kenne Leute, die benutzen es. Es steht, glaube ich, auch im NixOS-Wiki, aber bin ich gerade nicht ganz sicher. Aber ja.
Okay, danke.
Du hast ja erwähnt, dass dieses IfState hauptsächlich für Server gedacht ist. Was empfiehlst du denn Client-Side?
Also Client-Side benutze ich selber Network Manager, Entschuldigung. Ist einfach, wenn sich das halt ständig ändert, ich bin in einem anderen WLAN, ich habe auf einmal Kabel dran stecken, ist relativ komfortabel, auch wenn man jetzt zum Beispiel VPNs benutzt, geht das auch noch mit Network Manager relativ gut. Schwierig wird es dann halt, wenn du irgendwie komplizierte Setups hast, gerade mit den Network Namespaces, das ist relativ schwierig in anderen Tools umzusetzen. Ich habe letztens gelesen in einem Matrix-Chat, ich weiß leider nicht mehr wo, in NixOS-Kontext irgendwo, dass Network die jetzt auch Support für Network Namespaces hat, ich weiß aber nicht, in welcher Tiefe das geht. Ja.
Danke.
Noch haben wir Zeit für Fragen, falls ihr noch eine habt. Habt ihr jetzt noch eine Chance? Gut, wenn wir keine Fragen mehr haben, danke, dass ihr hier wart. Einen schönen Tag euch noch und dann nachher eine gute Heimreise. Danke an Marcel.